Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 19. Mai 1924. Vor 100 Jahren wurde Karl-Heinz Hargesheimer geboren, der sich als Fotograf Schargesheimer nannte. Ein Beitrag von Anja Reinhardt.
Die meisten, die ihn sahen, wussten ja nicht, wer er war. Er war ein Bild in der Stadt, das man oft sah. Aber die meisten Leute wussten ja nicht, dass es Schargesheimer war.
Wer war dieser Schargesheimer, der Mann, der von sich sagte, er habe keinen Vornamen? Selbst seine Freunde haben sich das wohl immer wieder gefragt. Auch seine Arbeitsweise blieb ein Rätsel, wie der Kölner Publizist Elfritz Gruber sagte, Gründer der Fotomesse Fotokina.
Man kann niemals sagen, was Schargesheimer augenblicklich tut. Auch fotografieren heißt bei ihm nicht, stets das Gleiche zu tun.
Als Karl-Heinz Hargesheimer wurde er am 19. Mai 1924 in Köln geboren und fiel schon in der Schulzeit durch Verweigerung auf. Immer ging ihm etwas gegen den Strich. In der Schule wurde noch geprügelt, erst recht im Nationalsozialismus. Aber Schargesheimer, so berichtet es später ein Klassenkamerad, erkannte Lehrer nicht als Autoritäten an. Im Krieg beginnt er ein Fotografiestudium in Köln und wechselt dann nach München. Viel ist über diese Zeit nicht bekannt.
Wir wissen, dass er bei dem sogenannten Dr. Karl Lamp, der für die Nationalsozialisten Baudenkmäler Anfang der 40er Jahre fotografiert hat, dem hat er assistiert.
Barbara Engelbach ist am Kölner Museum Ludwig verantwortlich für die Sammlung Zeitgenössische Kunst mit Fotografie und Medienkunst.
Und dann taucht er eben 47 wieder auf. Wir wissen, dass seine Mutter wohlhabend war und sein Vater ein engagiertes NSDAP-Mitglied, Finanzbeamter in Köln während der Nazizeit.
Wie diese Zeit nachwirkt, das wird sich später in seinen Bildern zeigen. Aber zunächst sucht Schargesheimer die Nähe zum Theater und fotografiert für Bühnen in Hamburg, Köln oder Essen.
Er war ein Fotograf, der das Selbstbild eines Künstlers mit sich trug.
Schargesheimer ist ein charmanter Exzentriker, hochgewachsen, mit einem frechen Schnurrbart im Gesicht. Er geht nie ohne Hut aus dem Haus.
Er hat sich aufgehalten mit anderen Fotografen, Fotografinnen, mit der Jazzszene, mit auch Politikern, Politikerinnen war er eben bekannt, Schauspielerin natürlich sehr, sehr stark, weil er eben im Theater auch gearbeitet hat. Also er war eher in diesem Bereich, in diesem Köln zu Hause.
Seine Heimatstadt gilt seine eigentliche Liebe. Es ist eine Liebe, die nichts beschönigt. Schargesheimer zeigt das Wirtschaftswunder Deutschland, volle Einkaufsstraßen und herausgeputzte Schaufensterauslagen. Aber in der Domstadt, auf die 1,5 Millionen Bomben gefallen waren, sind die Kriegsspuren immer noch deutlich zu sehen.
Schargesheimer zeigt die Trümmer. Das ist eben im Grunde genommen das gesellschaftlich Gemachte und nicht die Naturkatastrophe.
Und als sich im Spätsommer 1956 anlässlich des Katholikentages 800.000 Menschen in Köln versammeln, macht er Aufnahmen, die zeigen, dass der Nationalsozialismus in vielen Köpfen weiterlebt.
Besonders eindrücklich sind diese Bilder, wo er gar nicht zeigt, warum diese Menschen alle zusammenkommen. Stattdessen sieht man, wie alle den Arm zum Gruß heben. Und das Widerbild, was darin liegt, das hat er auf jeden Fall gesehen.
1957 fährt er zusammen mit dem Schriftsteller Heinrich Böll ins Ruhrgebiet. Böll schreibt gegen die Fortschrittserzählung. Schargesheimer liefert die Bilder dazu. Den Ruß, die harte Arbeit, die Armut. Als der Bildband 1958 veröffentlicht wird, ist der Protest groß. Essens Oberbürgermeister Nieswand schimpft.
Die Ruhrgebietsstädte sind es gründlich leid, von Außenseitern in einer Weise dargestellt zu werden, die nicht einmal mit der Realität der Gründerjahre übereinstimmt, geschweige denn mit der Gegenwart.
Als er den alten Konrad Adenauer für den Spiegel porträtiert, in Szene gesetzt wie ein steinernes Denkmal, glauben viele, dass den Kanzler das die Wiederwahl kostet. Das Gegenteil ist der Fall. Barbara Engelbach über Adenauers Reaktion.
In so einem trockenen Kölsch finden Sie das schön.
Schargesheimers Begriff von Schönheit war eben ein anderer. Er zeigte die Menschen am Rand der Gesellschaft mit Zuneigung, hat selbst aber immer mehr das Gefühl, dass seine Fotos nicht verstanden werden. Er zieht sich zurück, baut komplexe kinetische Skulpturen aus Plexiglas, sogenannte Gebets- oder Meditationsmühlen. Aus der Depression, die auch Drogen und Alkohol geschuldet ist, helfen sie ihm nicht heraus. In der Silvesternacht 1971, mit 47 Jahren, nimmt er sich das Leben. Er wird erst Tage später gefunden.